Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Geopolitik und die Menschen, Teil 2. Die WOTS betrachtet die Vorgänge zwischen der Ukraine, den USA, Russland und der EU.
Mit Putin reden? Unmöglich. Noch im Juni 2024 war man sich an der hochrangigen Konferenz auf dem Bürgerstock in der Schweiz einig. Für den Frieden in der Ukraine braucht es zwar die Beteiligung und den Dialog zwischen allen Parteien, aber die Möglichkeit von Verhandlungen mit Russland über ein Kriegsende sah man nicht am Horizont. Nun wird geredet. Donald Trump will sein Wahlversprechen, den Krieg möglichst schnell zu beenden, umsetzen. Um jeden Preis. Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als würden die USA die Ukraine komplett fallen lassen. Nach einem gemeinsamen Treffen in Saudi-Arabien sieht die Lage bereits etwas anders aus. Die Ukraine akzeptierte den Vorschlag der US-Regierung für eine vorläufige Waffenruhe von 30 Tagen. Die beiden Länder verabschiedeten eine Vereinbarung. Die Frage nach den Sicherheitsgarantien wurde auf die lange Bank geschoben. Im Gegenzug werden die USA wieder Waffen liefern. Auch erhält die Ukraine wieder Geheimdienstinformationen. Ob der diplomatische Erfolg der Ukraine wirklich eine Friedensperspektive eröffnet, hängt weiterhin maßgeblich von Putin ab. Was ist von Russland zu erwarten? Bis jetzt auf jeden Fall nichts Neues. Putin lehnt die vorläufige Waffenruhe ab. «You don't have the cards right now», hat Trump im Oval Office zu Zelensky gesagt. Aber hat Donald Trump Karten in der Hand, die er gegen Putin ausspielen kann? Und will er das? Was wird das Resultat der nun stattfindenden Verhandlungen sein? Kurz, aber auch langfristig. Außenpolitik ist Innenpolitik, heißt es oft. Darum blicken wir auch auf die Innenpolitik der USA. Auch dort setzt sich die Politik des Rechts des Stärkeren durch. Können Trump und sein Vizepräsident widerstandslos durchregieren? Und wo bleiben nebst den Machtansprüchen eigentlich die Menschen? Wir haben das Gespräch mit Osteuropa-Expertin Anna Jekareva und dem US-Korrespondenten Lukas Hermsmeier der WOTS am 9. März aufgezeichnet. Die Ereignisse überschlagen sich, doch die geopolitischen Grundinteressen scheinen bislang unverändert. Hier die Fortsetzung des Gesprächs.
Anna Jekareva, Lukas Hermsmeier, es ist ja doch so, dass durch diese relativ irren und vielleicht auch besorgniserregenden Ereignisse der letzten Tage und Wochen zwischen USA, Ukraine, USA, Russland, EU und so weiter, sich ein bisschen die Tonlage international verschoben zu haben, scheint mir, kommt vor, so Worte wie Friedensverhandlungen und Waffenruhe tauchen jetzt doch öfter auf. NATO-Generalsekretär Mark Rutte zum Beispiel hat das gesagt, er blickt optimistisch auf die Gespräche zwischen der USA und der Ukraine. Macron hat gesagt, er könnte sich schon vorstellen, Putin mal zu treffen. Aber natürlich haben alle Seiten, auf jeden Fall Ukraine und Russland, völlig unterschiedliche Forderungen und Vorstellungen, was da mal passieren muss, damit sowas in Gang kommen kann. Ist es Stand jetzt, würde ich sagen, denkbar, dass sich alle Beteiligten, also Ukraine und Russland in erster Linie, sich da auf irgendeine Vorgangsweise einigen können?
Ja, also ich glaube, man muss sich anschauen, wie das die letzten Wochen gelaufen ist. Also seit dem, was war es, der 12. Februar, als Trump mit Putin telefoniert hat, wie die russische Propaganda es genüsslich ausschlachtete, sei es Trump gewesen, der Putin angerufen hat. Ich habe gerade heute noch etwas nachgehört aus so einer russischen Nachrichtensendung, wo der Moderator sich fast nicht mehr eingekriegt hat. Der hat glaub fünfmal das Wort Njena Barot, was heißt nur nicht umgekehrt. Also Trump hat Putin angerufen, nicht umgekehrt. Und also man muss sich das schon auch überlegen, wie das alles in Russland war und aufgenommen wird. Gleichzeitig hat der US-Verteidigungsminister gesagt, die Ukraine kann sicher nicht in die NATO und sie kann sich den Donbass quasi abschminken. Danach haben sich die USA und Russland in Riad getroffen, ohne die Ukraine. Also es kann schon sein, dass man davon von Waffenruhe, von Friedensverhandlungen, ich würde es höchstens in Anführungszeichen als das bezeichnen, sprechen kann. Denn es kann keine Verhandlungen geben, wo die Ukraine nicht mit am Tisch sitzt. Interessanterweise hat Trump ja dann später, Lukas, du hast ja vorhin angesprochen, die erratische Kommunikation, Zelensky wieder vorgeworfen, er würde nicht an den Verhandlungen teilnehmen wollen, von denen Trump ihn ja vorher ausgeschlossen hat. Also es wird sehr viel gesprochen, aber wirklich vorwärts gehen tut es nicht, solange sich Putin und Zelensky nicht an einen Tisch setzen können. Und die Person, die das nicht will, ist Putin. So, also er hat eigentlich alle Vorschläge für eine Waffenruhe. Es kam aus der Ukraine zusammen mit der EU jetzt ein relativ detaillierter Plan für Bedingungen, zumindest für eine Waffenruhe in der Luft. Russland hat die abgelehnt. Also ich sehe da auf russischer Seite keinerlei Bereitschaft, darauf einzusteigen. Und ich glaube im Gegenteil, dass sich die Kämpfe jetzt intensivieren werden, weil man in Russland, selbst wenn man davon ausgeht, dass es eine Waffenruhe gibt, wird Russland, das sehen wir jetzt, glaube ich, militärisch auch versuchen, möglichst viel Territorium bis dahin noch zu erobern.
Die sich ja gestärkt fühlen von Trump. Ist das der Hauptgrund oder auch aus anderen Gründen, warum Russland jetzt nochmal nachlegt?
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall fühlt man sich gestärkt von Trump. Die Begeisterung war dermaßen groß, bis Putin dann irgendwann zu Zurückhaltung gemahnt hat und gesagt hat, okay, jetzt mal nicht übertreiben, jetzt warten wir erstmal ab. Man hat wahrscheinlich schon Hoffnungen gesetzt in Trump 2 sozusagen, aber das hätte man in Moskau nicht erwarten können, dass, wenn man es polemisch sagen will, dass jetzt im Weißen Haus sitzt ein prorussischer Präsident und Russland ist wieder wer auf dem internationalen Parkett. Also ich glaube, das ist schon ein sehr großer Sieg für Putin-Russland.
Es ist ja so eine Äußerung zum Beispiel, warum Russland diesen letzten Vorschlag, für den die Ukraine und die EU eingetreten sind, abgelehnt hat. Die Aussage des Außenministeriums ist, das ist inakzeptabel, Unterbrechung der Angriffe. Nötig sind stattdessen feste Vereinbarungen für eine endgültige Einigung. Da weiß man natürlich gar nicht, was das genau heißen soll. Aber ist es denn nicht denkbar, dass Putin auch angesichts dessen, dass das Gesprächsklima mit der Ukraine sowieso ganz schlecht ist und mit der EU auch, wenn Trump mit seinen tollen Fähigkeiten sich da einmischt und in einer Sprache und Vorschlägen kommt, die Russland besser annehmen kann, ist nicht tatsächlich denkbar, dass sich da auch etwas tut oder ist das eine naive Hoffnung?
Ja, ich würde das ehrlich gesagt schon als eine naive Hoffnung leider abtun, denn es ist aus keiner Äußerung aus Russland ist irgendwie erkennbar, dass Russland ein Interesse daran hat, diesen Krieg zu beenden. Und das sieht man ja auch recht gut an Sachen, die Trump mittlerweile sagt, nämlich zum Beispiel, dass der ukrainische Präsident nicht legitim im Amt ist. Das ist etwas, was die russische Propaganda schon seit einem Jahr behauptet. Zelensky ist nicht mehr der legitime Präsident.
Aber worauf beziehen die sich da? Weil er sozusagen Wahlen ausgesetzt hat? Oder was ist der Grund?
Er hat Wahlen ausgesetzt und es steht aber ein sehr großer Teil der Bevölkerung hinter ihm, dass man Wahlen nicht im Kriegszustand durchführen kann. Also was würde es denn gerade für die Menschen in der Ostukraine heißen? Also man kann auch gar nicht sicherstellen, dass Wahllokale nicht beschossen werden. Also es wäre völliger Wahnsinn, jetzt Wahlen durchführen zu wollen. Und die Hoffnung aus russischer Sicht ist natürlich, dass Zelensky abgewählt würde, dass die Einflussnahme auf Wahlen im Ausland ist ja etwas, was Russland relativ regelmäßig macht. Und ich glaube, die Hoffnung ist, dass man dann eine pro-russische Person dort installieren kann, womit man auch einen Teil seiner Ziele erreicht hätte und man müsste dann nicht mehr so stark militärisch vorgehen. Aber sonst sehe ich keinerlei Hinweise darauf, dass Russland abrückt von seinen militärischen Zielen. Das ist, die gesamte Ukraine zu zerstören. Daran hat sich nichts geändert. Das sagt er auch immer wieder. Leider ist es naiv zu glauben, dass Trump ihm etwas bieten könnte. Zumindest, ich weiß nicht, vielleicht siehst du, Lukas, etwas, was Putin bekommen könnte, um diesen Krieg zu beenden von den USA. Aber mir fällt nichts ein, was Trump in der Hand hätte.
Naja, oder ist es so viel, dass man dann einfach ja überhaupt nicht mehr von einem Frieden oder von einer Lösung, einem Kompromiss sprechen kann, weil es ein Frieden sowas von auf Kosten der Ukraine wäre. Aber nur noch mal zu der Tatsache der Delegitimierung von Seiten Trumps gegenüber Zelensky. Das folgt ja einer inneren Logik, ne? Wenn dadurch, dass Trump versprochen hat, diesen Krieg zu lösen, ist aber erstmal da nicht danach aussieht, muss er jemandem die Schuld geben. Und ich glaube, jenseits der politischen, ideologischen Nähe zu Putin, das sind zwar autoritäre Charaktere, die irgendwie queere Menschen hassen und so weiter, also da gibt es politische Nähe, aber es ist auch, der wird sich mit Putin eher nicht anlegen, also braucht er einen anderen Schuldigen, dass dieser Krieg nicht zu Ende ist. Und deswegen ist der Zelensky, der sich vermeintlich als Diktator, das ist die fast logische Erzählung dann aus der Perspektive Trumps. Das wird ja weiter, glaube ich, so fahren.
Aber wenn ich noch nachfragen darf, Anna, du hast vorher gesagt, dass es das deklarierte Ziel ist, die gesamte Ukraine zu zerstören. Ich habe so ein Zitat ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich habe natürlich auch nicht tagelang suchen können für das. Ich habe zum Beispiel diese berüchtigte Rede, die er vor dem Krieg gehalten hat, wo er gesagt hat, Ukraine und Russland, das we are one people. Da hat er doch auch gesagt, Ukraine ist souverän, er respektiert den Willen des ukrainischen Volkes und so weiter und so fort. Ich habe das nicht gefunden, dass er gesagt hat, er will die gesamte Ukraine zerstören. Darüber hinaus gehen die Ostgebiete, davon gehe ich ganz sicher aus, dass er die nicht mehr hergeben will. und die Nicht-NATO-Mitgliedschaft zu erreichen.
Dominik, ich bin jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal jetzt über die Ukraine in dem Podcast und du willst es mir, glaube ich, immer noch nicht glauben. Drum kann ich eigentlich nur wiederholen, natürlich sagt Putin nicht, ich möchte die Ukraine zerstören. Er nennt es ja auch nicht Krieg, er nennt es weiterhin militärische Spezialoperation. Jede Person, die in Russland das Wort Krieg benutzt, wandert für viele Jahre ins Gefängnis. Und was Putin aber sagt, ist, dass er eine Entnazifizierung, Zitat, der Ukraine möchte, was nichts anderes bedeutet als das Ende der souveränen Ukraine, so wie sie jetzt als Nation besteht. Und daran... Hat sich nichts geändert.
Ich meine, klar, das ist eine Interpretation, die man haben kann, aber muss man davon ausgehen, dass wenn er das sagt, dass es in Wirklichkeit sicher das heißt?
Ich habe keinen Zweifel daran. Also ehrlich gesagt, alles, was Putin gesagt hat, ist dann eingetroffen. Also es ist, glaube ich, ein großer Fehler über Jahrzehnte gewesen, dass man nicht geglaubt hat, was Putin möchte, was das Ziel der russischen Führung ist und was er bereit ist, dafür zu tun. Ich glaube, verklausuliert bedeutet es genau das. Also Putin hat ja am allerersten Tag der Vollinvasion hat er ja Kiew angreifen lassen. Also es fliegen immer noch praktisch täglich Raketen in die Westukraine. Also ich sehe da wirklich keine Hinweise darauf, dass es ihm nur um den Donbass gehen würde. Und selbst wenn dem so wäre, es sind 20% einer souveränen Ukraine und Russland hat dieses Territorium völkerrechtswidrig besetzt. Also es ist ja nicht so, als wäre das nicht schlimm genug.
Jetzt, Lukas, auch du warst ja schon zu Gast hier mehrmals in diesem Podcast und eine ganze Folge haben wir gewidmet, noch zu Zeiten des Wahlkampfs, dem damals so bezeichneten Demokratenversagen, das sich ja dann, würde ich schon sagen, fortgesetzt hat und auf jeden Fall in dieser Wahlniederlage auch gemündet ist. Die Demokraten haben ja sozusagen Zeit gehabt, auch vor allem im Hinblick darauf, dass es ja nicht völlig unmöglich war, dass Trump die nächste Wahl gewinnt, ihre Ansichten mit anderer Politik mehr einzubringen und eine Lösung zu suchen, die nicht die wird, von der man schon ausgehen konnte, dass Trump sie dann anstreben wird, nämlich eine sehr russlandfreundliche Lösung. Ist das, dass da sich nichts getan hat, jahrelang, sie haben Waffen geliefert, Blinken ist mal hier und mal dorthin geflogen, aber ist die Tatsache, dass da wirklich, kann man glaube ich schon sagen, nichts weitergegangen ist, ist das auch ein Teil des Demokratenversagens?
Ich muss mich erstmal Anna anschließen, dass ich auch kein Militärexperte bin und jetzt die klugen Alternativen zu dem, was die USA in Bezug auf die Ukraine da gemacht haben, jetzt auch wirklich nicht so parat habe beziehungsweise einschätzen kann. Es kommt sehr darauf an, wie man fragt, was für eine Antwort man bekommt, wie die USA sich anders hätten verhalten können. Ja, es gibt Leute, die sagen, die USA hätten da ihre Soldaten hinschicken müssen. Dann gibt es die Stimmen, dass man vor 2022, vor der Invasion, anders hätte agieren müssen. Zum Teil ist da die Kritik dann auch an den USA nicht deeskalierender gewesen zu sein, wo ich aber dann auch natürlich Annas Punkt unbedingt erwähnen will, dass die Haupteskalation von Putin ausgeht. Dann gibt es Stimmen, die Biden bei aller militärischen, finanziellen Unterstützung vorwerfen, diesen Krieg irgendwie der amerikanischen Bevölkerung gegenüber nicht effektiv genug kommuniziert zu haben, also nicht immer wieder betont zu haben, warum es da auch um uns geht. Jetzt mal so ein bisschen wirklich so amerikanisch egoistisch gedacht, also aus dieser Perspektive und so sozusagen dann irgendwie auf indirekte Weise auch vorbereitet hat, dass Trump sich da jetzt rausziehen kann. Da würde ich jetzt intervenieren und sagen, Trump macht, was er will. Also so, ne, das ist dem auch egal, was die Bevölkerung zu so einem Thema will. Also die Frage kann ich jetzt vermutlich nur so ein bisschen unbefriedigend beantworten, was die beiden Regierungen jetzt unbedingt hätte anders machen müssen.
Und wie ist denn die Situation jetzt in den USA, gerade in Bezug auf die Stärke der beiden großen alten Parteien? Also aus der Ferne habe ich den Eindruck, dass die Republikaner jetzt oder die Trump-Regierung wirklich alle Zügel in der Hand hält. Ist das zu negativ gesehen? Gibt es irgendwelche Gremien? Wie stark sind Demokraten im Kongress? Wie können sie die US-amerikanische Politik beeinflussen? Haben Trump und Vance sozusagen völlig freie Hand zurzeit?
Sie haben nicht völlig freie Hand, aber ich kann das gar nicht anders formulieren, als dass diese Situation hier in den USA katastrophal ist. Was diese Regierung seit 2 Monaten knapp macht, verschlechtert das Leben von Millionen von Menschen. Es demontiert wichtige Institutionen und Behörden. Es geht auf ganz verschiedene Weise verfassungswidrig vor. Und explizites Ziel dieser Regierung ist eben auch, die Executive Power zu stärken, also weniger auf das Parlament angewiesen zu sein, weniger auf irgendwelche anderen Vetokräfte, sondern dass alle Macht im Weißen Haus liegt. Das wollen die machen, ja, das ist genau das Ziel. Das erreichen sie jetzt zum Teil, aber es gibt eben auch Veto-Kräfte, allen voran gerade die Justiz. Also es gibt schon unzählige Gerichtsklagen gegen die Politik und es gibt auch schon, ich glaube, mittlerweile über 40 Gerichtsentscheidungen, die auf eine oder andere Weise das, was die Regierung da macht, mindestens mal bremsen. Das führt nicht dazu immer, dass die Regierung das dann sofort auch sozusagen stoppt oder unterlässt, sondern die klagt dann da wiederum gegen. Aber es gibt schon 40 Gerichtsentscheidungen, unter anderem, glaube ich, mittlerweile 3 vom Supreme Court, also vom obersten Gericht, die auf eine Weise klar machen, dass die Regierung nicht alles durchsetzen kann, was sie will. Also eine zum Beispiel Entscheidung vom Supreme Court war jetzt, dass die Entwicklungshilfe für schon erledigte Arbeiten die Einsätze sozusagen bezahlen muss. Das hat sozusagen, wollte die Regierung stoppen, es gehen gar keine Zahlungen mehr raus. Dann hat der Supreme Court gesagt, naja, wenn etwas schon erledigt wurde, dann muss das bezahlt werden. Also es macht mir jetzt alles keine gigantischen Hoffnung, dass hier die Demokratie blüht, aber zumindest ist es so die Frage danach nach freier Hand, die ist, also es ist eingeschränkt. Und dann gibt es natürlich, und das würde ich fast als allerwichtigsten Faktor mittelfristig sehen, ist die Wirtschaft eine Vetokraft. Ne? Also was Trump gerade mit seiner Zollpolitik, auch extrem erratisch, aber trotzdem macht, ist eine Rezession. Also immer mehr Leute gehen davon aus, dass wir auf eine Rezession zuschlittern. Innerhalb der Wirtschaft, vom irgendwie Walmart-Chef bis zu kleinen Businesses, die sagen, wir sind gerade total alarmiert, was hier passiert. Die Aktienkurse gehen runter. Ich glaube, der Verbraucherindex ist so niedrig wie irgendwie das letzte Mal im ersten Covid-Jahr. Also die Wirtschaftspolitik hat ganz klare Folgen schon und die sind für Trump eher negativ. Ja, also da wird sich, glaube ich, je mehr sich das verschärft, ein ganz anderer Widerstand dann in der Bevölkerung von Unternehmen und so weiter nochmal formieren. Und es gibt Widerstand aus der Bevölkerung. Es wird zwar immer jetzt gesagt, wo bleiben die Proteste und so, die sind kleiner als 2017, aber es tut sich was. Also die von den Aktionen jetzt gegen Tesla über bestimmte Streiks, die geplant oder auch schon ausgeführt worden, bis zu natürlich auch jetzt immer größeren Protesten, wobei ich die Proteste, ich glaube, die shrugt Trump so weg, ne? Das ist ihm egal. Aber ich glaube, sobald sich die wirtschaftliche Lage wirklich verschärft, wird er das nicht ignorieren können. Ich meine, der Mann ist sowieso obsessiv, was den Aktienindex und so weiter angeht und der geht schon runter und wenn das sozusagen ist dann für ihn auch ein klarer Alarm. Also das könnte dann wirklich die stärkste Vetokraft sein, dass die Wirtschaft einfach nicht mehr läuft.
Und das, nur um kurz nachzufragen, das war eine direkte Reaktion sozusagen der Börsen auf diese Abschottungspolitik, diese Strafzölle und so weiter, die Trump da mal rausgehauen hat und dann auch wieder ein bisschen natürlich relativiert hat.
Genau, das primär. Und das sagen Wirtschaftsexperten, dass einfach auch diese enorme grundsätzliche Unsicherheit, die diese Regierung ausstrahlt, dass die auch bei vielen Teilen der Wirtschaft, die sozusagen etwas in Alarmbereitschaft setzt und man gar nicht mehr planen kann. Es werden zum Beispiel von bestimmten Unternehmen so geplante Expansionen oder Investitionen auch gerade zurückgehalten, weil sie gar nicht wissen, mit welchen Regeln sie gerade spielen oder spielen werden in einem halben Jahr. Insofern ist da einerseits dieses total protektionistische durch die Zölle und dann dieses erratische führt zusammen zu keiner blühenden Wirtschaft, wie er es eigentlich den ganzen Wahlkampf angekündigt hat.
Kommen wir jetzt vielleicht zum Schluss noch zu einer Art Fazit oder zu einem Blick ein bisschen auf die Geopolitik. Angesichts der Lage, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass die Position der Ukraine innerhalb der, wie auch immer, sich anbahnenden Gespräche, die es möglicherweise gibt, der Entscheidungen der verschiedenen Konferenzen, ihre Ziele, also das heißt selbstständig entscheiden, mit wem man zusammenarbeiten will, Integrität des Staatsgebiets, wie es jetzt besteht, dass die Ukraine das noch durchsetzen kann?
Also ich hoffe es auf jeden Fall sehr, denn kann die Ukraine das nicht, ist es ein Präzedenzfall für jeden Autokraten dieser Welt. Und ja, ich glaube, das wäre dann eine noch viel gefährlichere Welt, in die wir dann blicken. Ich finde es sehr schwierig, das gerade abzuschätzen. Ich habe keine Ahnung, was Trump morgen wieder fordert, wenn wir in Europa aufwachen. Kommt ja immer jeden Morgen irgendeine Hiobsbotschaft drum, was ihm einfallen wird. Keine Ahnung. Es ist so, dass in der Ukraine man sich eigentlich fast schon damit auf eine Art abgefunden hat, dass man die 20% des Territoriums, die Russland der Ukraine entrissen hat, vorerst nicht zurückbekommt. Und ich finde, wenn man über das spricht, ist es schon auch sehr wichtig, immer zu betonen, es geht um mehrere Millionen Menschen, die in schlimmsten Bedingungen, einerseits ökonomisch, aber auch in einer Diktatur leben. Also man sollte diese Menschen halt nicht vergessen, die in der Ostukraine auch schon seit 11 Jahren im Krieg leben, deren Perspektiven vollkommen zerstört sind, wenn sie nicht in Gulag-ähnlichen Hafteinrichtungen eingesperrt sind für jede Dissidenz. Es wird auch darauf ankommen, wie Europa sich präsentiert, denn es geht ja, das eine ist ja die Aufrüstung, aber das andere ist, dass man mit Ländern wie Ungarn eine Vetomacht in der EU hat, die praktisch jeden Entscheid, auch auf dem Gipfel vom Donnerstag, einen Entscheid zu humanitärer Hilfe blockiert hat. Und wenn die EU mit dem keinen Umgang findet, dann sehe ich da keinerlei Einigkeit in Zukunft. Und das wäre für die Ukraine sehr fatal, aber auch für Europa natürlich auch.
Wenn du sprichst von der sozusagen ein bisschen Resignation in Bezug auf die Ostukraine, hältst du es für denkbar, dass sozusagen dieses Gebiet Russland zugesprochen wird? Oder meinst du, dass es dann sozusagen mindestens formal zu autonomen geografischen Gebieten, autonomen Republiken, wie man das dann heißt, gemacht werden?
Russland hat dieses Gebiet annektiert. Es betrachtet es im Moment als russisch. Die ukrainische Regierung hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass sie bereit ist zu einer Waffenruhe, zu einer Art Friedensverhandlung, die diese Frage letztlich aussparen wird für den Moment. Es wird auch auf die Sicherheitsgarantien ankommen. Es wird darauf ankommen, wo die Demarkationslinie verläuft. Das sind alles Sachen, die wir nicht wissen. Wenn dieses Gebiet dauerhaft Russland zugeschlagen wird, dann kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Das ist ein Bruch mit der regelbasierten Ordnung, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Es ist völkerrechtswidrig. Wenn das nicht geahndet wird, dann schafft es sehr unschöne Präzedenzfälle.
Und wenn man jetzt vielleicht noch weiter schaut, das ist natürlich wieder, da kommt das mittelattraktive Wort Spekulation wahrscheinlich wieder ins Spiel. Aber mir hat letztens jemand gesagt, der ein halbwegs informierter Mensch ist, es könnte ja sein, dass am Schluss USA und Russland einen Machtblock bilden und die EU und China einen anderen. Erstmal gedacht, ja, lustig, ihrer Gedanke. Aber die Frage ist vielleicht schon noch, was könnte aus dieser sich doch auf irgendeine Art abzeichnenden Annäherung jetzt mal unter Trump zwischen den USA und Russland, was könnte da entstehen? Und was wäre dann die Position der EU? Und treibt Trump den von ihm immer gerne im Mund geführten Handelskrieg gegen China weiter voran?
Gute Frage. Also die letzte Frage ist wirklich, da würden dann auch die absoluten USA- und China-ExpertInnen, glaube ich, sagen, dass das irre schwer absehbar ist, weil die Aussagen total widersprüchlich sind. In den letzten Jahren haben wir so eine Aufnahme eines neuen Kalten Kriegs gegen China schon wirklich überparteilich erlebt. Also Demokraten und Republikaner haben das sehr beschwört, dass man diesen Feind braucht. Aber jetzt unter Trump ist es wieder gerade auch weniger zu spüren. Und was dann das Verhältnis zwischen Putin und Trump oder den Russland und den USA angeht, das könnte eine sehr düstere Zweckgemeinschaft sein, ne? Ich glaube, noch zu dem Gedanken von Anna, dieses Bruchs mit der Ordnung, und ich weiß ja, dass auch Anna das genauso die Ordnung kritisch sieht. Also ich sehe natürlich diesen Wandel und diesen Bruch durch die letzten Wochen jetzt nochmal wirklich eskaliert. Also ein Bündnis zwischen einem US-Präsidenten und einem russischen Präsidenten letztendlich gegen Europa, das ist wirklich jetzt, also das gab es ja so noch nie und seit Jahrzehnten, das bricht mit sehr vielen. Und gleichzeitig ist natürlich, führt Trump ganz vieles fort. Ja, also es wurde jetzt auch in den letzten Tagen darauf hingewiesen, also innenpolitisch führt er zum Beispiel auch den ganzen sozusagen Hyper-Neoliberalismus. Das ist ja eine Fortführung auf mancher Ebene. Aber auch außenpolitisch ist es jetzt nur, dann sind es andere Länder, die das zu spüren bekommen. Es gab jetzt Kommentare in großen Medien in Deutschland und auch in den USA, dass irgendwie die USA sich jetzt von der sozusagen Rolle des Demokratiebringers verabschiedet haben. Also ich meine, was ist das für ein absurder Witz, ja, wenn man sich die Kriege in Irak, in Kambodscha, in Laos, in Vietnam und so weiter anschaut, ja, was da passiert ist. Also die USA haben die letzten 50 Jahre diese Welt desaströs außenpolitisch bearbeitet. Und insofern gibt es einen totalen Bruch und gleichzeitig unglaublich viele Kontinuitäten von den USA. Was man vielleicht auch nochmal, was wichtig ist in Europa zu verstehen, dass der Krieg in der Ukraine von Russland von Anfang an hier eine viel kleinere Rolle gespielt hat. Ich bin ja auch manchmal in Deutschland und komme dann wieder zurück und merke, dass die Gespräche hier viel weniger, also hier in den USA viel weniger sich um dieses Thema drehen. Letztendlich war dieser Clash jetzt zwischen Zelensky und Trump, diese unfassbare Anmaßung da im Weißen Haus von Trump, das war zum ersten Mal, dass wirklich so im einen Tag, zwei Tage die ganzen USA so jetzt mal ein bisschen platt gesagt darüber gesprochen haben. Die letzten 3 Jahre wurde das wirklich oft ignoriert, dieser Krieg auf eine Weise, ja. Und ich glaube, ein Grund ist die Entfernung, logischerweise. Das ist in Deutschland, in der Schweiz, in Europa viel näher. Ein anderer Grund ist die Kriegsmüdigkeit, eine gewisse, dass die das schon in der US-Bevölkerung und auch in den Medien so nach diesen ganzen desaströsen Einsätzen in Afghanistan auch gar nicht mehr so diese irgendwie außenpolitische Weltpolizei wollen. Und drittens, zum Teil werden andere Bilder von diesem Krieg transportiert. Neulich hat mal jemand geschrieben, wenn ein Amerikaner an den Russland-Ukraine-Krieg denkt, dann sieht er Putin und Zelensky. Das sind die Bilder, die aufgehen. Und beim Krieg in Gaza sind es sozusagen die Opfer. Also ich will die überhaupt nicht gegeneinander jetzt aufspielen, ja, sondern im Sinne von natürlich die ukrainischen Opfer dieses Kriegs und auch die zum Teil die russischen Opfer, die sind nicht Teil des wirklich des amerikanischen kollektiven Bewusstseins, wenn man es mal hart formuliert. Und es wäre dann auch noch eine sozusagen solidarische Kritik auch an den Linken hier in den USA, dass das nicht so ganz ins Schema zu passen scheint, zum Teil, dieser Krieg. Und es gibt einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit auch für diesen Krieg hier in den USA.
Ich glaube, was schon auch sehr wichtig ist, gerade auch für eine linke Diskussion, ist die Überlegung, wie man in Europa eine Sicherheitsarchitektur schafft, die nachhaltig ist. Und da wären wir dann natürlich auch wieder beim Thema Klima, denn die Abhängigkeit von fossilen Energien ist auch ein Treiber von Kriegen, das wissen wir, und zerstört auch den Planeten. Also ich glaube, es stellen sich sehr, sehr viele Fragen, und eine Sicherheitsarchitektur, die nicht militärischer Natur ist, die nicht die NATO ist, die zivile, friedensfördernde Maßnahmen ins Zentrum steht, wäre sehr wichtig. Wir sind sehr weit davon entfernt, und leider führen wir als Linke diese Diskussion auch für meinen Geschmack viel zu wenig. Aber ich glaube, ich finde ja schon, dass das Betrachten der Welt in geopolitischen Machtblöcken Teil des Problems ist. Und es ist eine sehr patriarchale Weltsicht, die uns an den Rand des Abgrunds mal wieder gebracht hat. Von daher würde ich schon auch sehr stark dafür plädieren, vor lauter geopolitischen Blöcken die einzelnen Menschen nicht zu vergessen. Denn es gibt ja dann nicht nur die Blöcke EU und China, USA und Russland, sondern es gibt ja auch Zivilgesellschaften, wenn man so will. Es gibt Bewegungen. Es ist kein Zufall, dass Putin die Zivilgesellschaft in Russland in den letzten Jahrzehnten ausgeschaltet hat und dann erst diesen Krieg begonnen hat. Also das hängt alles miteinander zusammen. Und ich glaube, wenn man die Welt rein geopolitisch betrachtet, dann fällt einfach sehr vieles unter den Tisch. Und das sage ich auch drum, weil es in dieser neorealistischen Welt sich natürlich auch die Ukraine als Akteur ja gar nie gegeben hat, sondern es gab ja dann immer nur den Westen und Russland und was die Menschen in der Ukraine. Und es ist ja dann auch nicht nur die ukrainische Führung, sondern es ist auch die Bevölkerung, die ja sehr heterogen ist, und es geht auch oft unter in Diskussionen drum, wäre mir das jetzt noch wichtig zu ergänzen.
In den kommenden Tagen werden wir sehen, ob die laufenden Verhandlungen doch noch zu einer Waffenruhe führen können und falls ja, zu welchen Bedingungen. Ob damit tatsächlich ein Friedensprozess eingeleitet wird, bleibt ungewiss. Fest steht, die Lage ist ernst. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich auch zeigen, wie viel Gegenwind Trump und J.D. Vance erfahren. Nicht zuletzt im eigenen Lager. Wir werden sehen, wie wandelbar bzw. resilient das politische System Amerikas tatsächlich ist. Außerdem werden wir sehen, ob Europa einen Weg findet, sich aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen. Lediglich noch mehr Geld in die Aufrüstung zu pumpen, ist mit Sicherheit der falsche Weg. Im Artikel «Warum Donald Trump Europa den Rücken gekehrt hat» im Jacobin-Magazin ist zu lesen, im Jahr 2023 flossen 80% der europäischen Rüstungsausgaben in die Beschaffung und nicht in die inländische Produktion, was vor allem amerikanischen Firmen zugute kommt. Nach einem Schritt in die Unabhängigkeit klingt das nicht. Außerdem, Kriegsmaterial anhäufen und geopolitisches Machtkalkül ist das eine. Vergessen geht dabei schnell, ein Krieg kommt nicht ohne Menschen aus. In einem Meinungsartikel auf Al Jazeera zum Ukraine-Krieg richtet der Soziologe Volodymyr Ischenko zusammen mit dem Forscher Peter Korotiv den Blick auf die ukrainische Bevölkerung. Sie gehen der Frage nach, warum fällt es der Ukraine so schwer, ihre Bürger zum Kampf zu mobilisieren? Den Hauptgrund sehen die beiden darin, dass der Staat die Kriegslasten ungerecht verteilt. Die arme Landbevölkerung wird zwangsrekrutiert, während sich wohlhabende Eliten freikaufen können. Europa will wehrhaft werden. Doch vielleicht lohnt es sich auch hier die Frage zu stellen, wer würde denn in den Krieg geschickt werden? Militärische Aufrüstungsprogramme, machtbesessene Autokraten, konkurrierende Machtblöcke und die Solidarität mit einem ausgebluteten Land. Für die Linke bleibt es eine komplexe Herausforderung, hier eine kohärente Position zu entwickeln und sich wirksam einzubringen. Doch die Antwort auf Hunderttausende Tote, noch viel mehr Verletzte und Vertriebene und eine zunehmende Bedrohungslage kann nicht nur aus Aufstockung von Waffenarsenalen bestehen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.